Ja, vielen Dank für. Darf ich mal nur so eine Orientierung? Wer von euch spricht denn Ukrainisch? Russisch? Weil gefühlt auch keiner mitgesungen hat. Da dachte ich, okay, für wen war das jetzt? Aber cool. Schön. Die meisten von euch kennen mich noch nicht so lange, aber ich habe vor 5 Jahren ungefähr noch 120 Kilo gewogen. Und das ist etwas mehr als jetzt. Also ein bisschen. Und bei mir war das damals so, die meiste Zeit meines Lebens war ich relativ schlank und sportlich. Und dann habe ich geheiratet. Und mein Leben wurde schwer. Nee, weil das war so die Tendenz. Bei mir war das tatsächlich eher so, ich war in Südostasien und habe da gelebt. Und eigentlich nur so Reis und Tofu-Suppe und sowas gegessen. Und dann, als ich zurückkam, habe ich irgendwie noch 68 Kilo gewogen oder so. Und dann hat sich innerhalb von kürzester Zeit mein Stoffwechsel umgestellt und eben alles verwendet, was er so bekommen hat. Und dann hat es so seinen Lauf genommen, egal wie auch immer. Jedenfalls habe ich mir nie vorstellen können, so richtig so eine Diät zu machen, weil ich viel zu gerne esse. Und dachte ich so, irgendwie, es gibt ja so, ne, FDH frisst die Hälfte, so einfach ein bisschen weniger oder so, aber das wäre für mich irgendwie nicht vorstellbar gewesen. Wenn ich dann was esse und Lust drauf habe, dann will ich das aber auch essen. Und dann nicht irgendwie nur einen halben Kuchen oder so, das funktioniert nicht so gut. Jedenfalls habe ich dann für mich, das war wie so ein Geschenk, ja, habe ich irgendwie auf YouTube damals Intervallfasten entdeckt. Das kannte damals irgendwie keiner, wie auch immer. Jedenfalls ist so das Grundkonzept meistens 16-8. Ja? Also man isst 16 Stunden lang nicht und 8 Stunden isst man. Und ich dachte, ja, das ist ja viel zu wenig. Also mache ich mal 20 Stunden oder 22 Stunden nicht essen und 2 oder 4 Stunden essen. Und dann habe ich relativ gut abgenommen und dann habe ich gemerkt, irgendwann, ja gut, aber wenn du jetzt aufhörst, dann... Ja, ne? Also habe ich gemerkt, okay, das muss irgendwie Lebensziel werden. Ja, also entweder finde ich irgendwann eine neue Methode, mich zu ernähren, oder ich ziehe das halt durch. Ja, zumindest, also man kann ja immer mal wieder eine Lücke finden oder so, aber das war so das Ding. Und wir haben jetzt Mitte Februar und ich weiß nicht, wie hoch so die Rate ist bei euch mit irgendwie Vorsätzen. Ja, gibt ja immer mal wieder so Kontexte, in denen man sich was vornimmt für dieses Jahr. Wollen wir Dinge anders machen? Will ich Dinge anders machen? Und wir stellen immer mal wieder fest, dass es nicht so schwierig ist, Dinge anzufangen. Ja, es ist nicht so schwer, eine Diät anzufangen. Und wenn die Kinder in die Schule gehen, so erste Klasse, ist es nicht so schwer, anzufangen. Ja, oder eine Lehre anzufangen. Es ist auch gar nicht so schwer, anzufangen, aufzuräumen. Es sei denn, du hast ein Problem mit Prokrastination, dann ist das Anfang das Schwierigste. Ja, aber es ist auch nicht so schwer, eine Beziehung anzufangen, mit jemandem anzufangen, zu sprechen, was auch immer. Es ist noch nicht mal so schwierig, eine Familie anzufangen oder zu gründen. Es ist auch nicht so schwer, sich im Fitnessstudio anzumelden. Es ist nicht so schwer zu sagen, ich will Dinge anders machen, sich Vorsätze vorzunehmen, Dinge zu formulieren. Es ist nicht so schwer, irgendwas anzufangen. Die Frage ist nur, werden wir es vollenden? Wirst du es vollenden? Die Frage ist nicht, ob du dir was vornimmst, ob du was anfängst. Die Frage ist, wirst du es vollenden? Wirst du deine Diät vollenden? Wirst du deine Lehre vollenden? Wirst du deinen Traum verwirklichen? Ja? Bist du mal unterwegs gewesen mit einer anderen Vision davon, wie dein Leben aussehen wird, wie vielleicht Gott dich gebrauchen will? Wirst du deine geistliche Berufung leben? Wirst du die vollenden? Wirst du sie vielleicht überhaupt nur entdecken? Ja, da fängt ja schon bei manchen an. Die Frage ist nicht, werden wir Dinge anfangen? Und viele Menschen fangen an mit guten Vorsätzen, voller Euphorie und Leidenschaft. Und sie machen gute erste Schritte und haben auch gute Vorsätze. Aber dann irgendwie ist es leider häufig so, dass dass es nicht einfach nur so weitergeht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal darüber nachgedacht hat. Wer von euch kennt einen Film, den er ansprechend fand, der anfängt damit, dass jemand eine gute Idee hat und dann klappt es? Und dann hört es auf? Also ich habe darüber nachgedacht, ich bin nicht so vertraut mit Teletubbies. Ich weiß nicht, ob ich schon mal intentional eine Teletubby-Folge gesehen habe. Aber ich glaube, selbst da, für so Einjährige, gibt es sowas wie eine Herausforderung. Ja? Und wenn es nur der Staubsauger ist oder so. Aber erstmal gibt es irgendwie sowas wie, ja, wir haben eine Idee und es wäre doch gut und es wäre doch spannend. Und dann fängt man da an und dann wird es immer eine Form von Herausforderung geben. Und meistens nicht nur eine. Oder stell dir mal, überleg mal, gibt es irgendeine Storyline, die man sich vorstellen könnte, wo du was anfängst mit einer guten Idee und dann klappt es einfach und dann? So ist nichts im Leben. Und von daher sollte man eigentlich nicht überrascht sein, wenn es auch in unserem Leben nicht so ist. Ja, dass wir Dinge anfangen und dann erwarten, dass es konfliktfrei und unproblematisch wird, dass es einfach funktioniert. Ja, dass ich einfach nie das Bedürfnis habe, meine Diät zu brechen. Oder einen Vorsatz einfach mal nicht umzusetzen. Oder dann fängt man an und ich wollte ja regelmäßig joggen gehen und mich mehr bewegen. Aber heute fühlt sich so. Eigentlich wollten wir geistlich mehr und ich wollte regelmäßiger und was weiß ich, aber im Moment, und jetzt mit dem Lobpreis, da haben wir gerade die Initiative gehabt und wollten wieder mehr und dann ist es vielleicht doch nicht so dran. Ne? In Hebräer 10, Vers 39 heißt es, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Schüttel die Frustration ab, schüttel vielleicht das Selbstmitleid. Du sagst, ja, aber du kennst meine Situation nicht und du weißt nicht, wie schwierig das ist. Und mir geht es immer wieder so, dass wenn ich hierher fahre, muss ich dran denken, als damals der Pastor, der hier war, Thorsten, der Letzte, als der quasi ordiniert oder eingesetzt worden ist, ich weiß gar nicht mehr was genau, aber es war so sozusagen der Berufsauftakt. Und da bin ich hierher gekommen, damals in Stellvertretung als Bundesältester. Und für mich war das so eindrücklich, diese Passage, wenn man von Schwabach hierher fährt, fährt man auf der A6, ne, Baden-Württemberg, teilweise zweispurig, teilweise dreispurig, so ein bisschen unerfreulich, weil es so diese Ost-West-Achse ist, ne, da ist so der Haupttransitverkehr, einfach die ganzen Laster und so. Jedenfalls kommt man dann nach Bayern, man fährt über die Grenze, nach Franken, ja, sorry, Freistaat Bayern. Und auf einmal wird die Straße dreispurig und richtig schön. Ja. Und da geht unser Herz auf. Halleluja. Und das war so ein bisschen die Perspektive, damals auch für Thorsten, dass ich dachte, so wird es sein. Du wechselst hierher und es wird erstmal schön. Und es ist ein neuer Anfang. Und das ist nicht nur Thorsten, sondern das ist unser Leben an vielen Stellen. Sag, ja, da habe ich was gehört und es hat mich inspiriert und es hat mich ermutigt. Und dieses Jahr und dieses Mal und es wird anders und ich fange gut an. Und es gibt erste Vorzeichen, die irgendwie imposant und inspirierend wirken. Und damals habe ich gesagt, und ich hoffe, dein Dienst hier wird nicht sein wie die A6. Weil nach dieser kurzen, anfänglichen, euphorischen, dreispurigen, gut ausgebauten Phase wird es wieder wie vorher. Es wird zweispurig und teilweise holprig. Ist einfach so. Aber wie schräg wäre es, wenn man da dann aufhören würde? Wie schräg wäre es, wenn die guten Dinge, die du dir vorgenommen hast, die Gott in dein Herz gelegt hat, die an Vision und Inspiration, an Leidenschaft, an Sehnsucht da waren, wenn die aufgrund von Herausforderungen einfach wegbrechen, einschlafen abbrechen. So sagt, ja, da war mal was, aber naja. Ja, und dann ist es ja häufig so, dass man sagt, ja, grundsätzlich würde ich dir schon zustimmen, aber du kennst ja meine Situation nicht. Jetzt in dem Fall ist es wirklich total schwierig. Ne? Also in anderen Fällen kann es ja stimmen, aber in meinem Fall und in unserer Situation und da muss man jetzt halt irgendwie Abstriche machen. Ja? Und da würde ich sagen, ich vermag alles durch den, der mich hin und wieder anschaut, der manchmal weiß, was gerade in meinem Leben vorgeht, aber manchmal eben auch nicht und nicht alle Situationen kennt. Oder? Steht es da nicht so? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, der mich mächtig macht. Ja, eure Version ist mächtig. Umso besser. Ja? Und so kann es manchmal sein im Alltag, ja, dass wir sagen, okay, es gibt so Dinge, die ich tue, die meinen Alltag bestimmen, die irgendwie sehr alltäglich sind. Ich fange an und muss halt aufräumen, ja, und ich muss halt den Kindern helfen bei den Hausaufgaben oder was weiß ich, ja, und ich tue so meine Dinge und sage, irgendwie merke ich, es ist ermüdend, es ist anstrengend, es ist im Job, es ist immer das Gleiche. Und ich merke, es raubt mir die Kraft und die Freude und die Motivation. Aber ich könnte auch anfangen, das einfach umzudrehen. Ich sage, nein, ich bin geschaffen zur Vollendung. Gott ist der Anfänger und der Vollender. Gott ist nicht nur der Anfänger, ja, sondern er ist auch der Vollender. Das heißt, er macht mich fähig, die Strecke, die ich anfange zu laufen, auch zu vollenden. Und wenn ich das anwende auf meinen Alltag, ja, dann kann ich anfangen sozusagen zu sagen und merke, oh, das ist aber frustig und jetzt jeden Tag das Gleiche und immer wieder und dieselben Krübel und dieselben Ecken und was weiß ich und irgendwie macht es keine Freude. Aber ich kann auch sagen, ich drehe das um. Ich bin geschaffen zur Vollendung und ich fange an zu saugen in göttlicher Mission. Und kein Staub und Dreck und Krümel und Socken und Kleingeld und Kinder stellen sich mir in den Weg und halten mir stand. Weil ich geschaffen bin zur Vollendung. Weil Gott mich fähig macht, die Dinge nicht nur anzufangen, sondern auch zu vollenden. Ja? Gott ist der Anfänger und der Vollender. Und ich will dir Mut machen, wenn es Phasen gibt und vielleicht sogar als ganze Gemeinde, wo wir erleben, es gibt sowas wie Anfechtung, ja, Dinge stellen sich mir in den Weg. Es läuft nicht so, ich habe irgendwie neue Motivation und Freude und Perspektive und sowas gefunden und man fängt gut an, ja, kurze dreispurige Phase. Was machen wir da? So, nein. Ich werde aufgrund dieser Herausforderung jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Sagen, ja, das soll vielleicht doch nicht sein. Aber mache ich jetzt mal eine Pause. Ja, dann fahre ich mal mein Engagement ein bisschen runter. Mache ich ein bisschen weniger. Jetzt gerade ist es irgendwie, fühlt es sich nicht so dran an. Ja? Ja, es ist nicht so dran gerade. Ja, es ist gerade ja so zweispurig bei mir. Ja, jetzt gerade lasse ich das mal mit dem Intervall fast. Na, jetzt, so. Und ich würde sagen, sei ermutigt, wenn Anfechtungen kommen. Weil als du angefangen hast, hat der Feind kein Interesse an dir gehabt. Weil Anfänger hat er schon Milliarden gesehen. Viele Milliarden. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, wenn Menschen sich was vornehmen. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Im Januar. Halleluja. Kümmere dich nicht. Ja, da schnellen die Zahlen hoch im Fitnessstudio. So ist eine super Sache. Ist gut für die Betreiber. Ich habe Freunde, die Fitnessstudios haben. Das ist total gut, wenn man so Leute in der Gemeinde hat. Ja? Aber die wissen auch, bloß weil die Zahlen jetzt hochgehen, muss man nicht mehr Geräte besorgen oder so. Weil das reguliert sich ganz von alleine. Die Motivation. Anfänge gibt es Milliarden. Und der Feind hat kein Interesse daran, deinen Anfang zu stören. Sondern spannend wird es erst, wenn die ersten Anfechtungen kommen, die ersten Herausforderungen, die ersten Zurücksetzungen, die erste Frustration. Es melden sich jetzt aber doch nicht so viele Leute und irgendwie läuft es doch nicht so an und was weiß ich. Wenn du da dann dran bleibst und sagst, gerade in der Anfechtung will ich meinen Gott preisen und weiß ich, dass der in mir ist, größer als der in der Welt ist. Dass der mich sieht, größer ist als alle Anfechtungen und Herausforderungen, da wird es spannend. Ich will es mal nur, ihr habt gerade Kleingruppen erwähnt, mal so ein Beispiel aus unserer Gemeinde. Wir haben eine Frau, die ist relativ neu, war ein Jahr ungefähr in der Gemeinde und wir haben auch so Trimester, bei uns gibt es jedes Jahr 3 verschiedene Phasen, wie auch immer. Jedenfalls hat die das Empfinden gehabt, sie sollte eine Kleingruppe auf Spanisch machen. Cita con Dios. Ja? Spanisch, sí. Ist eine Sprache in einem Land. Jedenfalls dachte ich, oh ja, das ist eigentlich ganz cool, weil wir eine Reihe von Latinas bei uns in der Gemeinde hatten. Aber so durch Corona und so sind die nicht mehr gekommen, wie auch immer. Ja, das ist so immer die Sache mit der Verbindlichkeit. Jedenfalls dachte ich, aber grundsätzlich wäre es voll schön. Ja? Und wisst ihr, wie viele Leute sich angemeldet haben für diese von Gott inspirierte spanische Kleingruppe? Keine. Es ist keine Person gekommen. Sí. Und sie hat aufgegeben. Nein, hat sie nicht. Sie hat sie nächstes Mal wieder angeboten. Ja? Na, okay. Ja, und tatsächlich ist es so, dass im letzten Jahr bei uns eine junge Frau getauft worden ist, die aus Ecuador kommt, glaube ich, und eine Zeit lang in Spanien gelebt hat, jedenfalls wohnt die jetzt bei uns und so weiter. Jedenfalls kam da noch eine Reihe von anderen irgendwie zufällig so. Es waren nicht die Personen, von denen man es gedacht hätte, von denen ich wusste, dass sie theoretisch da sind und eigentlich Zielgruppe wären, sondern es waren andere. Und es hat nicht beim ersten Mal geklappt, sondern erst beim zweiten. Aber jetzt ist so, meine Frau zum Beispiel, die hat auch ein Jahr lang in Argentinien gelebt und die ist so die Hauptleiterin und die Initiatorin ist die Co-Leiterin, die jetzt die neue Hauptleiterin wird. Jedenfalls hat sie das Ganze begleitet. Und es war immer richtig schön, wenn die abends bei Cita con Dios war und dann nach Hause gekommen ist, weil ich wusste, die wird richtig gut drauf sein. Ne? Die war immer richtig gut drauf, weil die so coole Sachen erlebt haben. Weil es so eine dynamische geistliche Zeit war. Und das sind so simple Mittel. Ja? Manchmal stehen wir im Kreis und machen Lobpreis an und dann ja, so einfach mit Musik sozusagen. Ja? Aber das ist so cool zu sehen. Das sind teilweise ganz junge Christen, einer von denen noch gar nicht getauft, eine letztes Jahr erst getauft und dann ein älteres Ehepaar und wie auch immer, ist irgendwie inzwischen eine bunte Truppe. Man ist so begeisternd zu sehen, was Gott tut in deren Leben. Und dazu wäre es nie gekommen, zu meinen euphorischen Dienstagabenden, wenn man sich davon hätte zurückwerfen lassen, von dieser Enttäuschung. Na, beim ersten Mal, dann hat es Gott vielleicht doch nicht gesagt. Hat sich keiner gemeldet. Oder ich halte fest und sage, nee, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Und der Anfänger ist auch der Vollender und ich halte fest daran. Und es gibt Phasen, wo wir angefochten sind. Ja, der Feind hatte kein Interesse daran, dir Steine in den Weg zu legen, weil es sich von alleine reguliert am Anfang. Aber wenn wir dranbleiben, wenn wir festhalten, wenn wir sagen, nee, ich weiß, dass Gott mich fähig macht, die Dinge zu vollenden, und ich preise ihn trotz der Anfechtungen und Herausforderungen, dann wird er Überstunden machen. Dann wird es spannend, dann wird es schwierig. Dann passieren auf einmal Dinge, die man nicht erwartet hat. Vielleicht auch negativ. Aber dann sei ermutigt, dass du nicht auf dem falschen Weg bist, sondern auf dem richtigen. Ja? Weil es jemanden gibt, der ein ernsthaftes Interesse daran hat, dass du deine Dinge vollendest. Und es gibt jemanden, der ein ernsthaftes Interesse daran hat, dass es nicht läuft. Wenn es Anfechtungen gibt, dann sei ermutigt. Und in 5. Mose 33 heißt es, wie meine Tage sind, so wird auch meine Kraft sein. Wie meine Tage sind, so wird auch meine Kraft sein. Und es gibt Phasen, in denen es uns so geht, dass man entmutigt ist, dass man demotiviert ist, dass man irgendwie, ich wünschte, und es gäbe so eine übernatürliche Kraftquelle, aber es scheint nicht sein soll. Ne? Aber dann sei ermutigt. Ich suche gerade meinen zweiten Text. 1. Korinther 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Und wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Jetzt wird es aber schwieriger. Nein, es ändert sich nicht. Das Grundkonzept ändert sich nicht. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. So wie deine Tage sind, so wird auch deine Kraft sein. Als ich bin mit 18 Jahren nach Kambodscha gegangen, als Entwicklungshelfer, habe da angefangen, Schulen aufzubauen, wie auch immer. Jedenfalls ist ein guter Freund von mir damals nach Australien gegangen. Und nur so by the way, ja, das war 2007, 2008, 7, genau. Ja, also gab es WhatsApp und sowas noch nicht. Ja. Also der Kommunikation war nicht so einfach. Ich bin einmal die Woche ins Internetcafé in die Stadt gegangen und habe E-Mails geschrieben und so. Jedenfalls waren wir da ein Jahr für Gott und so, ne, und hingegebenes Leben. Und wir beide waren auch Gebetspartner. Wir haben uns so gegenseitig gezogen. Wir haben uns kurz davor erst kennengelernt. Jedenfalls war es so, ich war in Kambodscha, er war in Australien und einer seiner besten Freunde war in Neuseeland. Ja, ein Jahr für Gott. Und während wir da so waren, jeder von einem anderen Kontinent, einem anderen Land, ist der Kumpel in Neuseeland beim Schwimmen ertrunken. Einfach so. Gab jetzt keine spektakuläre Mission oder irgendwas, sondern er ist einfach, der war schwimmen und ist ertrunken. Was macht man damit? So, das war sein bester Freund, denn er war allein in Australien, ich war in Kambodscha. So, und das, was normalerweise helfen würde, die Personen, die normalerweise da wären, waren nicht da. Und auch nicht einfach erreichbar. Aber mein Kumpel, und wir sind jetzt viele, viele Jahre schon befreundet, ich habe es nie erlebt, dass er sich über die Situation beklagt hat. Dass er diese Frage gestellt hat, Gott, warum? Aber was er mir erzählt hat in dieser Zeit war, Daniel, ich weiß es nicht, aber noch nie in meinem Leben habe ich mich so getragen gefühlt von Gott wie in diesen Tagen. Und im Nachhinein hat er mir erzählt, dass die Beerdigung, auf der er nicht sein konnte, eine Riesenevangelisation war. Dass hunderte Menschen da waren und berührt worden sind und sich in den Armen lagen und geheult haben. Und bis zu diesem Tag habe ich nicht einmal ein grummeliges Wort von ihm gehört über diesen Umstand, über diese Situation. Aber was gegolten hat und was gilt, ist, wie deine Tage sind, so wird auch deine Kraft sein. Und es gibt manchmal Umstände, in denen wir uns wiederfinden, die sich anfühlen, als würden sich plötzlich böse Überraschungen auftun. Als, boah, also heute, will aber auch irgendwie, ne? So, und dann könnte man in Versuchung kommen zu denken, ja, irgendwie soll es nicht sein, oder? Das ist aber schwierig. Ja, es gibt so. Und das Verrückte ist, dass wir manchmal denken, aufgrund der Umstände, dass Gott auch überrascht ist. Weil es sich in dem Moment eben so anfühlt, weil ich selbst überrascht bin. Weil vielleicht mein Umfeld überrascht ist. Und dann ist es ja naheliegend. Weil das Gott erregt, oh, ja gut, ja, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, das wird schwierig, ja gut. Mit Altdorf, da müssen wir mal gucken. Ne? Nein, niemals ist Gott überrascht. Und ich hatte... eine Zeit lang habe ich auch in Australien gelebt und da gibt es so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? Das ist bei denen noch viel lahmer, ich glaube, du darfst nur 100 km/h fahren oder so. Aber was die relativ viel haben oder hatten, inzwischen nicht mehr, gibt es nicht mehr, Holden, die Autofirma, lange her, 2005, da sind die Kennzeichen oder die Fahrzeugbezeichnungen sind nur entsprechend der Hubraumgröße. Besser gesagt, der Zylinderanzahl. Also es gibt da XR4, XR6 und XR8. Das heißt 4 Zylinder, 6 Zylinder und 8 Zylinder. 4 Zylinder fährt keiner. Das schreibt man auch nicht drauf, das ist ja peinlich. Aber es gibt halt sozusagen die normalen, die schöneren sind sozusagen 6 Zylinder. Ja? Und dann gibt es noch die XR8, also die 8 Zylinder. Und jemand aus der Gemeinde hatte so einen 8 Zylinder. Und wenn du da normal auf der Autobahn fährst, Autobahn ist ja lächerlich, ne? Ist ja Bundesstraße, wie auch immer, fährst du halt 100 und du merkst es nicht. Was bringt dir so ein Hubraum eigentlich? Aber dann kamen wir in so ein Gebirge und diese 2 Zylinder waren die ganze Zeit schon da, aber man hat sie halt nicht so wirklich gespürt, außer beim Losblubbern vielleicht. Aber wenn es zu so Phasen kommt, wo du merkst, da ist mehr Kraft erforderlich, mehr Dynamik, dann merkst du auf einmal, wie geschmeidig das läuft. Und es war diese 2 Extrazylinder waren die ganze Zeit vorhanden, auch wenn sie nicht gebraucht waren. Und so dürfen wir ermutigt sein in unserem Leben, der Anfänger ist auch der Vollender. Und seine Kraft ist nicht begrenzt und er ist niemals überrascht. Und es gibt keinen Hügel, keine Herausforderung, keine Anspannung, die wir überwinden könnten, die wir überwinden müssen, die zu schwer ist für uns, für unseren Gott. Die Herausforderung ist, vor vielen tausend Jahren gab es in Griechenland eine olympische Disziplin, nämlich die des Fackelrennens. Ist immer noch so ein bisschen inspirierend, weil man dieses olympische Feuer am Anfang entzündet. Aber im Grunde ist es ein Marathon mit einer Zusatzdisziplin, mit einer Zusatzherausforderung, nämlich läuft jeder Läufer am Anfang los mit einer brennenden Fackel. Und das Ziel ist es natürlich, als Erster am Ziel anzukommen, aber was ist die Voraussetzung? Die Fackel muss noch brennen. Das heißt, die größte Herausforderung ist es für jeden Läufer, die Fackel zu schützen vor Wind, vor Regen, vor Sturm, was auch immer. Was auch immer die Fackel in Gefahr bringen könnte, zu erlöschen. Und jeder von uns hat sein Rennen begonnen mit einer brennenden Fackel. Voller Leidenschaft, voller Euphorie, voller Freude. Und ich glaube, dass manche heute Morgen hier sind, die spüren, dass die Fackel in Gefahr ist zu erlöschen. Dass die Leidenschaft nicht mehr so groß ist. Dass die Freude nicht mehr so da ist. Und dann will ich dir sagen, dann halt sie neu in den Wind. Lass Gott neu in dein Feuer pusten, in die Glut. Weil das Ziel unseres Lebens ist es nicht, irgendwie anzukommen. Sondern die Fackel muss noch brennen. Die Leidenschaft muss noch real und lebendig sein. Die Freude muss spürbar sein. Gott will, dass du brennst. Auch durch Phasen der Enttäuschung und der Frustration und der Zurücksetzung ist der Anfänger auch der Vollender. Und er will, dass du den Lauf beendest in Freude und in Zuversicht und mit Perspektive. Ein befreundeter Pastor, entfernter Bekannter sozusagen aus den USA, sein Vater war auch Pastor und der war nicht nur Pastor, sondern der hatte auch so einen Missionsdienst. Das heißt, er ist ganz viel gereist und hatte so Missionseinsätze und was weiß ich. Und zum Ende seines Lebens hin ist er erkrankt, so sehr, dass er dreimal die Woche zur Dialyse musste. Und das Schwierigste für ihn war eigentlich, dass er nicht mehr reisen konnte. Das, was er am allermeisten geliebt hat, nämlich zu reisen, Missionseinsätze und sowas zu machen, das ging nicht mehr. Aber das, was noch ging, war Predigen. Ja? Und eigentlich unter der Woche saß er immer im Rollstuhl, ja, musste die Dialyse, wie auch immer. Ja? Aber wenn er sonntags in Gottesdienst gekommen ist, dann wurde er quasi bis zur Bühne geschoben und von da an ist er gelaufen. Und als er auf der Bühne stand, konnte er predigen, als wäre nichts. So, das war so diese halbe Stunde, die ihm Gott in der Woche geschenkt hat, wo er voller Freude und Euphorie noch war. Aber als er 77 Jahre alt war, nachts um 1:30 hat er plötzlich seinen Schwiegersohn zu sich gerufen, weil es ihm sehr schlecht ging. So, und dann hat sein Schwiegersohn ihn gefragt, so, wie geht's dir damit, mit all dem, was du gerade durchlebst? Was macht es mit dir? Und die Reaktion war, ich verstehe nicht alles, was passiert, aber ich weiß, dass seine Liebe ewig währt. Und das war sein letztes Wort. Er hat ausgeatmet und ist heimgegangen. Mit einer brennenden Fackel. Nicht bitter, nicht enttäuscht, nicht frustriert, nicht ausgebrannt, sondern brennend. Ich verstehe nicht alles. Aber ich weiß, dass mein Gott der Anfänger und der Vollender ist. Und dass er mich fähig macht zu vollenden, was auch immer ich beauftragt worden bin zu tun. Und was auch immer es ist, ich werde den Lauf laufen mit einer brennenden Fackel. Mit Leidenschaft, mit Euphorie. Und wenn Anfechtungen kommen, wenn Frustration kommt, wenn Zweifel kommen, wenn Rückschläge kommen, wenn Enttäuschung kommt, dann fühle ich mich ermutigt, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin geschaffen zu vollenden. Und ich will schließen mit einem kleinen Clip. Und zwar die Olympischen Spiele 1968 haben in Mexico City stattgefunden. Und es gibt immer Dinge, die interessant sind, so, aber da gab es was, was besonders um die Welt gegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Das ging um die Welt. Und zwar ist der Läufer aus Tansania während des Marathons gestürzt. Er hat sich das Knie ausgerenkt, die Schulter verletzt, ein Teil war gebrochen und hatte unfassbare Schmerzen. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat die 42 Kilometer beendet. Information. 18 von den 75 Rennern, Läufern haben es nicht geschafft, ohnehin aufgrund der schwierigen Voraussetzungen, weil Mexico City auch so hoch ist. Und dann irgendwann, als es Nacht geworden ist, über eine Stunde, nachdem der Sieger eingelaufen ist und die Medaille schon erhalten hat für den ersten Platz, ist er eingelaufen. Und der Großteil der Zuschauer war schon gar nicht mehr da, aber die, die da waren und gesehen haben, dass er einläuft, das war ein größerer Applaus als beim Sieger. Und im Nachhinein ist er gefragt worden, direkt im Anschluss an das Rennen, sagt, jeder Mensch hätte verstanden, wenn du das Rennen beendet hättest, warum bist du weitergelaufen? Und dann hat er gesagt, mein Land hat mich nicht 12.000 Kilometer hierher geschickt, um ein Rennen anzufangen, sondern um es zu vollenden. Und so ist auch unser Lauf. Nicht für die Schnellen oder die Stärksten, sondern für die, die ausdauernd laufen. Und dazu bist du fähig, weil Gott in dir lebt. Amen. Und ich will dir Mut machen, wenn du merkst, so, ich will neu meine Fackel hochhalten, dass Gottes Wind neu da rein pustet. Dann mache ich dir Mut, jetzt aufzustehen und ich will für dich beten und wir wollen den Heiligen Geist einladen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in uns lebst und dass du uns geschaffen hast zur Vollendung. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du neu in uns diese Erwartung wächst. Ich danke dir, dass du neu pustest, dass du neu bläst in unsere Richtung, dass wir unser Segel aufspannen und erleben, wie wir Raum schaffen für dich, wie wir Raum schaffen für deine Gnade zur Vollendung. Heiliger Geist, komm. Und ich danke dir, dass neue Erwartung, neue Perspektive, neue Hoffnung, neue Zuversicht jetzt freigesetzt werden. In Jesu Namen. Und ich danke dir für neue Freude, für neue Euphorie und neuen Enthusiasmus. In Jesu Namen. Du bist fähig zu vollenden. Amen.